Radio Vorarlberg. Fokus. Themen fürs Leben. Mit Marion Flatzmäser.
Ich glaube, kaum ein Ausdruck wird derartig gegensätzlich auch verwendet und ist so umstritten wie der Zeitgeist. Also wenn man etwas ganz Schlimmes, Abwertendes sagen will, dann sagt man, ja, das ist halt Zeitgeist. Und auf der anderen Seite, wenn man super drauf sein will, dazugehören, sozusagen in sein, dann sagt man auch, ja, ich bin ein Kind meiner Zeit, ich habe sozusagen den Zeitgeist, den pflege ich, der heute von der Gesellschaft vorgegeben wird.
Cool, Alter. Krass, ich bin im Burnout oder im Stress. All das sind Begriffe, die wir heute oft hören, die dem Zeitgeist entsprechen, würde unser heutiger Referent, Professor Dr. Reinhard Haller, sagen.
Das ist also eine Zusammenschau zur jeweiligen Zeit, der Erwartungen und der Erfahrungswelt. Es ist so eine Mischung aus lebensgeschichtlichen Ansichten, Haltungen und natürlich auch Verhaltensweisen. Man kann sagen, es ist etwas, was massenpsychologisch für die Zeit charakteristisch ist. Und der Zeitgeist, der verbindet natürlich, der macht uns im Prinzip auch zu Zeitgenossen. Wenn wir demselben Zeitgeist unterliegen oder diesen teilen, dann haben wir auch so eine Verschwesterung, eine gewisse Verbrüderung, ganz unabhängig vom kalendarischen Zusammensein, Zusammenleben in einer bestimmten Zeit. Der Zeitgeist lehrt uns also, was wir lieben sollen, was wir schätzen, was wir missachten, was wir verachten, was guter Geschmack ist, was Trend ist, wonach wir uns letztlich ausrichten müssen, in vielen Punkten auch, welche Worte wir verwenden, um das vielleicht vorwegzunehmen. Also Worte, die für mich jetzt ganz besonders wichtig sind für unseren Zeitgeist heute, sind natürlich jene der Jugend. Das ist ein Fehler, den ich auch mache, dass man immer nur auf die Jugend schaut. Im Prinzip müsste man viel mehr auf die alten Menschen, denke ich, mir den Blick richten. Ich werde darauf noch kommen. Aber so die Lieblingsworte der Jugend sind ja heute krass. Krass heißt, man spaltet auf. Als Psychiater muss ich natürlich auch dazu sagen, Spaltungen ganz gut und ganz schlecht als extreme Ausdrucksweisen ist immer letztlich eine frühe Störung. Also das deutet darauf hin, dass man irgendeine Traumatisierung oder Vernachlässigung im ersten Lebensjahr erfahren hat, also sehr früh. Aber das ist ein wichtiges Wort für die jungen Menschen, krass. Das Zweite, was, denke ich, mir im Zeitgeist zum Ausdruck kommt, ist das Wort geil. Da meint man jetzt also nicht nur sozusagen einen sexuellen Erregungszustand damit oder nicht nur etwas, was vielleicht heute nicht mehr so tabuisiert ist, sondern es geht um das Sensation Seeking. Also es muss etwas immer neu, immer ziemlich aktiv, vielleicht auch ziemlich extrem, auf jeden Fall aufregend sein. Also so diese Suche nach neuen Abenteuern, nach neuen Sinneseindrücken, das, denke ich mir, ist auch etwas ganz Typisches für unseren Zeitgeist. Wenn wir durch das Internet surfen, machen wir ja im Prinzip nichts anderes als immer neu, 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 immer etwas anderes. Und der dritte Ausdruck, den die jungen Menschen mit großer Vorliebe verwenden und der meines Erachtens der charakteristischste ist für den Zeitgeist heute, das ist das Wort cool. Also das heißt, es ist alles kühl, es ist alles emotionslos, es ist alles affektlos. Man sagt, zu allem ist das cool, also man sagt nicht, ist das aufregend oder heiß oder liebevoll und so weiter, sondern wenn man es besonders schätzen will, sagt man, es ist cool, also es zeigt keinerlei Regungen, es ist gefühlsmäßig im wahrsten Sinn des Wortes auf einer sehr niedrigen Temperatur, weit weg von der Leidenschaft, und das Ganze steigert man dann noch, indem man sagt, es ist alles mega cool. Das ist jedes zweite Wort, das die jungen Menschen heute verwenden. Das ist gut und recht so. Aber das ist letztlich auch ein Spiegelbild der Stimmung, denke ich mir, die heute herrscht. Und ich meine auch, das hat so seine Gefahren. Der Zeitgeist in diesem Sinne wacht im Prinzip auch über alles, was korrekt ist und was inkorrekt ist, was jeweils anständig ist, was jeweils in ist. Er ist im Prinzip auch ein Stück weit, was uns geistige Heimat gibt. Also im Zeitgeist fühlen wir uns schon in vielen Punkten natürlich zu Hause. Er stiftet ein Stück weit Identität. Also wir können uns damit identifizieren, vielleicht auch nicht.
Zeitgeiststörungen, darum geht es heute. Es wäre Eulen nach Athen tragen, wenn ich Professor Haller vorstellen würde. Sie alle kennen ihn, Gerichtspsychiater, Autor der Bücher Narzissmusfalle und Das Böse, in denen sich Dr. Haller mit den menschlichen Abgründen und Schwächen auseinandersetzt. Bei der Generalversammlung des Fördervereins des Bildungshauses Bad Schuns, der sich für Bildungsmöglichkeiten für alle einsetzt, hat Reinhard Haller über die Strömungen gesprochen, die uns heute steuern, beeinflussen, einschränken oder nachdenklich machen. Zwei Phänomene, an denen wir nicht vorbeikommen, sind die Globalisierung und die Digitalisierung.
Dass diese beiden Punkte, also sozusagen weltoffen zu sein, in anderen Dimensionen zu denken, sozusagen Weltbürger oder Weltbürgerin zu sein, das denke ich mir ist schon etwas, was unseren Zeitgeist sehr stark prägt. Denken wir nur einmal dran, wenn wir sagen, wo wir Urlaub gemacht haben, dann schämen wir uns ja. Wenn wir sagen, wir waren im Brinzer Wald oder im großen Walsertal oder dergleichen, wir müssen ja dort schon auftrumpfen, dass wir mindestens in China oder zumindest auf halbem Weg dorthin gewesen sind. Sonst sind wir nicht mehr ganz im Zeitgeist verhaftet. Und mit der Digitalisierung, denke ich mir, betrachten wir das Ganze auch sehr ambivalent, wie das immer ist beim Zeitgeist. Weil auf der einen Seite müssen wir ja zugeben, dass es was ganz Grandioses ist und etwas Wunderbares und etwas, was letztlich uns Menschen sehr viel Arbeit nimmt und unglaubliche Möglichkeiten gibt, von denen man ja früher nicht einmal erahnen konnte, dass diese einmal vorhanden sein werden. Aber damit ist im Prinzip auch gesagt, dass diese Digitalisierung mit allen ihren Segnungen und mit ihren wunderbaren Seiten letztlich natürlich auch ihre Gefahren hat. Vor allem denkt man dabei an die Überwachung, dass man jederzeit bestimmen kann, wo wir gerade sind und welche Bedürfnisse wir beim Einkauf haben und was uns überhaupt interessiert. Das ist etwas sehr Bedrohliches. Als Psychiater meine ich aber vor allem, dass Vernetzung natürlich immer auch heißt, man ist nicht nur Herr oder Frau über ein großes Netz, das ist ein wunderbares Gefühl, sondern man ist auch dessen Gefangener. Netz ist für mich immer noch ein Gegenstand, mit dem man Fische, Vögel und manchmal auch Menschen fängt. Und das ist uns nicht bewusst, dass wir häufig im Internet zappeln und dort gefangen sind. Und ich meine, in vielleicht 20 oder 30 Jahren wird der Zeitgeist vielleicht dadurch bestimmt sein, dass man sagt, besonders in ist ein Mensch, der sich dem allem nicht unterwerfen kann, der letztlich den letzten Ort der Freiheit noch findet, indem er eben nicht das iPhone 58 hat, falls es die Firma dann noch überhaupt gibt, sondern der sich leisten kann, überhaupt nicht registriert, erfasst, verbunden, vernetzt, gefangen zu sein. Letztlich ist das Netz auch zu etwas geworden wie zu einem neuen Gewissen, zu einer neuen Instanz, zu einem Über-Ich. Also man liest immer wieder in der Zeitung, es hat irgendjemand, ein Politiker, eine unbedachte Äußerung gegeben oder eine vielleicht nicht so kluge Äußerung. Und dann sagt man, was sagt das Netz dazu? Also man ruft immer diese Instanz an, er wird im Netz verspottet, es geht der Shitstorm über die entsprechende Person hinweg oder er erhält im Netz sehr viel Zustimmung und Ähnliches. Also das Netz ist letztlich das, was man heute als Gewissensinstanz, letztlich als Dominanz, sozusagen als Überrichtstruktur einsetzt. Das ist eigentlich eine komische Entwicklung, weil ich weiß überhaupt nie, was ist das Netz eigentlich? Also was sind die User? Was ist die Community? Wer steckt da dahinter? Ich meine, das sind sehr viele wahrscheinlich tolle Menschen, aber ich meine, dass dort auch sehr viele sehr problematische Persönlichkeiten sozusagen verborgen sind. Wenn ich das jetzt mache, wird vielleicht auch wieder ein kleiner Shitstorm über mich selbst hinweggehen, weil man das nicht darf, die Community, wer auch immer das sei, sozusagen zu beleidigen. Aber als Psychiater muss ich doch auch sagen, die vielen Anonymschreiber, die sich dort bewegen, die sind natürlich jetzt nicht unbedingt Persönlichkeiten, die man als vorbildhaft bezeichnen könnte. Es gibt dazu nur wenige wissenschaftliche Untersuchungen. Wer also man im Netz unter dem Schutz eines Nicknames sozusagen andere Menschen niedermacht, das ist ja derzeit ein ganz großes Problem, ob man das darf, ob man es sanktionieren soll oder nicht. Aber auf jeden Fall, die entsprechenden Menschen sind, ich sage es etwas hemdsärmelig, sind aggressionsgehemmte Feiglinge. auf Deutsch gesagt, die dort natürlich eine ideale Spielweise finden, um ihre aggressiven Bedürfnisse loszuwerden. Das ist im Übrigen nicht von vornherein auch etwas Schlechtes, weil das, denke ich mir, ist im Zusammenhang mit Zeitgeist ebenfalls ein ganz großes Problem, dass wir einen Aggressionsüberschuss haben. Ich komme dann noch drauf. Und den müssen wir irgendwie abbauen. Und das geht heute ja nicht mehr so gut durch Holzhacken, durch Hauen, durch körperliche Arbeit, sondern es muss eben über andere Kanäle gehen. Und hier ist also möglicherweise das große Netz durchaus eine Möglichkeit. Also als Kriminalpsychiater sage ich auch, es verlagert sich auch das Verbrechen, also die größte Aggression, hinein in das große Netz. Sie wird virtualisiert. Und da kann man jetzt darüber streiten, ob man sagt, das ist super oder das ist sehr schlimm. Aber ich meine schon, es ist ein gewisser Fortschritt, wenn also nicht mehr Blut fließt und nicht mehr Messer hin und her geflogen kommen, sondern wenn man letztlich also das in einer virtuellen Welt vielleicht ein Stück weit ausleben kann. Allerdings auch mit der Gefahr, dass man dadurch Menschen fertig machen, kränken, erniedrigen, letztlich manchmal sogar bis in den Tod treiben kann. Eine weitere wesentliche Prägungsform des heutigen Zeitgeistes ist die unendliche Kommunikationsmöglichkeit. Das heißt, wir können überall und jederzeit mit wem auch immer in irgendeiner Form zumindest kommunizieren. Ja, der Mensch hat natürlich ein entsprechend großes Bedürfnis. Das Problem dabei ist, dass es keine Face-to-Face-Kommunikation mehr ist. Also das heißt, es geschieht auf virtuellem Wege und dadurch ist natürlich nicht ein tiefer Gefühlsaustausch möglich. Dadurch gibt es keine echte Empathie. Dadurch kommt das, was die an sich menschliche Kommunikation spezifisch macht, was sie ausmacht, zweifelsohne zu kurz. Und dieses Grundbedürfnis nach emotionaler Zuwendung, das geht dabei natürlich verloren. Wenn wir immer die Maske der Coolness aufziehen, dann ist es klar, dass hier Emotionalität, die, glaube ich, menschlich sehr wichtig ist, nicht mehr so viel Platz hat. Unsere Zeit ist gekennzeichnet durch letztlich eine gewisse Überschleunigung. Man findet schwer Ruhe. Man kann mit einem anderen Status, der dann wieder als Problem gibt, nicht mehr so gut zurechtkommen, nämlich mit der Einsamkeit, weil eben alles, weil wir vom Lichtsmog, weil wir vom Lärmsmog und so weiter Tag und Nacht getrieben werden, auch natürlich im Berufsleben einem großen Druck in kürzer werdender Zeit, Arbeitszeit immer ausgesetzt sind und weil wir auch jederzeit erreichbar sind. Und wenn wir ehrlich sind, dann sagen wir ja sehr häufig Zeit, Zeit, Zeit und ich habe keine Zeit und die wichtigste Zeit und in kommender Zeit, also das Wort Zeit, das spielt eine ganz, ganz große Rolle. Und wenn sich zwei Vorarlberger begegnen, dann sagen sie heute ja nicht mehr zueinander Servus oder Habe dir und so weiter, sondern man sagt, du hörst einmal, ich habe einen wahnsinnigen Stress. Also damit will man sozusagen dokumentieren, dass man sehr gefragt ist und sehr wichtig ist und damit einen Blick auf die Uhr und ich habe keine Zeit. Damit gibt man dem anderen auch gleichzeitig zum Ausdruck, was man von ihm hält oder nicht von ihm hält. Nämlich so sonderlich wichtig ist er nicht wie meine kostbare Zeit. Und das, denke ich mir, führt letztlich schon dazu, dass unser Zeitgeist als eine der vielen Nebenwirkungen auch zur Folge hat, dass wir unter Stressstörungen leiden. Ich muss hier allerdings dazu sagen, es geht hier immer um einen schlechten Stress. Der gute Stress, der gibt uns ja Schwung, der gibt uns Antrieb, der macht die Dinge leicht, der beschleunigt uns ein Stück weit, der euphorisiert uns. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist dann, wenn man den Eindruck hat, ich werde mit all diesen Dingen nicht mehr fertig, der Wind bläst mir ständig ins Gesicht und alles geht schwer von der Hand. Dann wird es tatsächlich über kurz oder lang zu einer Erschöpfung des Organismus, sowohl geistiger als auch körperlicher Natur, führen. führen. Ein weiterer Punkt, den man, glaube ich, im Zeitgeist festmachen kann, ist, dass alles exzessiver und extremer wird. Nicht nur die Sprache, das beklagt man ja auch sehr oft, dass es zu einer Radikalisierung der Sprache gekommen ist, der Ausdrücke, das stimmt auch. Und ich habe vorher schon gesagt, das ist im Prinzip eine Primitivisierung, nicht nur, weil es keine differenzierte Darstellung ist, sondern weil dieses Spalten in ganz gut und ganz schlecht, in schwarz und in weiß, keine Grautöne dazwischen, auf eine frühkindliche psychische Störung hinweist, also nicht so wahnsinnig toll ist, wie das häufig dargestellt wird. Aber wenn wir ehrlich sind, finden wir dieses Exzessive und dieses Extreme auch in unserem eigenen Leben. Wir interessieren uns wahnsinnig, wer hat welchen Rekord aufgestellt. Das ist ja jedes Jahr um die Weihnachtszeit ein Bestseller, das Guinness-Buch der Rekorde, wer was extrem am besten und am schnellsten und so weiter gemacht hat. Oder denken wir an die große Beliebtheit der Risikosportarten. Das ist ja im Prinzip etwas nicht Nachvollziehbares, dass sich die Menschen in einer sehr sicher gewordenen Welt in Todesgefahr dauernd hineinbegeben und sagen, das gibt mir einen besonderen Kick. Man will dadurch offensichtlich nicht nur die Grenzen ausloten, sondern dem entgegentreten, dass man selbst immer weniger gut anregbar ist. Man braucht immer stärkere Sinneseindrücke, man braucht immer stärkere Auslöser und sucht drum diese vielen Risikosportarten, dass wir auch bei der Wahl unserer Urlaube letztlich immer das Extreme suchen, das Besondere, das Einzigartige, was uns aber gleichzeitig in einen wahnsinnigen Stress hineinstürzt, das glaube ich, müssen wir schon zugeben, dass wir dann dort nicht die Ruhe finden für das Gespräch, da hat man dem Ehepartner das ganze Jahr versprochen, wenn wir dann im Urlaub sind, dann haben wir Zeit miteinander zu reden, denkste, da gibt es einen Abenteuerurlaub, den Fitnessurlaub, den Kultururlaub, den Genussurlaub und alle diese Dinge, sodass man selbst in dieser Zeit der Erholung in einem einzigen Stress sozusagen drinnen ist, immer auf der Suche nach dem Exzessiven, immer auf der Suche nach dem Extremen, immer auf der Suche nach dem Besonderen und ich möchte hinzufügen, immer auch auf der Suche nach dem Narzisstischen. Nun, meine Damen und Herren, natürlich, das muss ich betonen, ist der Zeitgeist nicht nur von solch negativen Dingen geprägt oder zumindest von solch ambivalenten, sondern es gibt durchaus auch äußerst positive. Aktuell wird ja kein Mensch bestreiten, dass das Interesse der jungen Menschen vor allem für den Umweltschutz, für die Rettung der Welt, auch für zukünftige Generationen, dass das etwas Großartiges ist und dass man solche Strebungen des Zeitgeistes, wie wir sie jetzt in dieser massiven Form feststellen können, ja etwas sehr, sehr Produktives sind. Ich verstehe auch die Kritik hier an Greta Thunberg und so weiter nicht so ganz. Das mag schon sein, dass sie natürlich auch ein Stück weit instrumentalisiert wird. Aber mich freut es auf jeden Fall, wenn sich junge Menschen überhaupt noch engagieren, denn der Zeitgeist war lange Zeit geprägt vom fehlenden Engagement. Also man ist zu keinen Vereinen mehr gegangen, man hat sich nirgendwo mehr in Gemeinschaften einbringen wollen. Die politischen Parteien, natürlich die Religionsgemeinschaften, die Kirchen, die klagen ja alle über Mitgliederschwund und um Desinteresse vor allem der jungen Menschen. Und wenn es jetzt einmal anders ist, auch mit allem Wenn und Aber, dann denke ich mir, ist das etwas sehr Positives und ist auch eine Gegenregulation gegen manch negative Strömungen, die es im Zeitgeist auch gibt.
Früher sind die Menschen unterdrückt worden. Heute können wir vom Zeitalter der Verführung sprechen.
Ich meine ein viel zu wenig beachtetes Element, das aber sehr dominant und immer sehr wichtig geworden ist. Das ist, dass statt der Unterdrückung, unter der die Menschheit und viele Gruppen und gesellschaftliche Schichten jahrhundertelang gelitten haben, nun die Verführung getreten ist. Die Verführung durch soziale Medien, durch unendliche Kaufangebote. Das heißt, wir unterliegen vielmehr der Verlockung statt der Drohung. Die Neugier, an sich eine sehr positive Eigenschaft, aber ist fast eine Art Sucht geworden. Und das, denke ich mir, ist etwas, was diesen Zeitgeist ausdrückt. Der ist auch aggressiv, der ist auch bestimmend, der ist auch sehr dominant, aber er kommt auf eine, wie soll ich sagen, unauffälligere Art und Weise daher. Also viel weniger dramatisch, viel weniger gefährlich, aber um nichts weniger mächtig, als vielleicht diese Mittel, diese grauenhaften Mittel gewesen sind, die man früher im Zusammenhang mit der Machtausübung zur Anwendung gebracht hat. Ein weiterer Aspekt, der mir immer wieder auffällt, ist diese Tatsache der Globalisierung, die ich natürlich auch sehr positiv finde, aber dass dabei zwangsläufig auch der Heimatbegriff und das Heimatgefühl natürlich unter die Räder kommt. Das ist klar, wenn ich mich global verbreite und ausbreite und überall zu Hause bin und Ähnliches, dann habe ich zumindest keine äußere, vielleicht auch keine innere Heimat mehr. Und ich muss schon sagen, wenn man so diese vielen Erklärungen für die sozusagen nationalistischen Strömungen, gerade in Ostdeutschland zum Beispiel hat, dann verstehe ich nicht, dass man diesen einfachen psychologischen Mechanismus nicht immer bedenkt, dass es diesen Menschen ja nicht um irgendwelche Ideologien oder dergleichen primär einmal geht, sondern dass dahinter auch die Angst vor dem Verlust der Heimat steht. Die Vernetzung, von der ich gesprochen habe, mit all ihren Vorteilen, führt natürlich zu einem Verlust der Individualisierung. Das heißt, im großen Netz bin ich also nicht mehr ein einzigartiges Wesen und etwas ganz Besonderes, sondern dort bin ich nicht einmal ein kleines Rädchen. Dort bin ich also letztlich maximal noch ein Chip, den man austauscht, wenn er nicht so richtig funktioniert. Dadurch geht natürlich viel an Individualität verloren und ich meine auch ein Stück weit der inneren Heimat. Wir haben in unserer Zeitgeistreise sehr häufig zu tun mit dem Begriff der Kommunikation. Das ist ja sehr gut, wenn die Menschen miteinander kommunizieren, aber geht dabei nicht ein Stück weit die wahre Begegnung verloren? Zwischen Kommunizieren und Begegnen ist ein ganz großer Unterschied. Zur Begegnung gehört auch diese innere Haltung, von der ich gesprochen habe, die Empathie, das gegenseitige sich versenken, den anderen wahrnehmen in allen seinen Dimensionen dazu. Und das ist natürlich über eine Internetplattform, denke ich mir, nicht wirklich möglich. Wir werden bald auch die Intelligenz an den Computer, an humanoide Roboter ein Stück weit abgeben können. Das ist schon ein bisschen ein erschreckender Gedanke. Aber es wird niemals gelingen, die Emotionalität dem Menschen an einen Computer letztlich umzuleiten. Der große Stephen Hawking, das ist dieser britische Astrophysiker, der im Rollstuhl gelebt hat, einer wahrscheinlich der gescheitesten Menschen, der hat ja gegen Schluss seines Lebens immer gesagt, das Überleben der Menschheit wird nicht nur davon abhängen, ob wir den Weltraum besiedeln können, das ist eine durchgehende These von ihm, sondern ob es ihr gelingen wird, die Empathie, die richtige Empathie, muss ich dazu sagen, zu wahren. Das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Das ist nicht nur ein moderner Begriff. In jeder Rede hören Sie heute, wir müssen empathisch sein. Das ist zweischneidig, weil ein Sadist oder ein Serienkiller ist natürlich auch sehr empathisch. Er weiß ganz genau, was seinem Opfer am meisten wehtut und wer es am tiefsten treffen kann, um seinen Sadismus zu befriedigen. Es geht hier schon um die positive Empathie, also um die Sympathie, um das Mitleid, um solche Begriffe, die heute nicht mehr so modern sind und die aber immer menschlich bleiben werden. Da können wir so viele Smileys und Variationen davon entwickeln, wie wir wollen. Das Gefühl, ich werde individuell erfasst, es geht tief in mich hinein, der andere durchblickt, also mehr als meine äußere Maske, das wird eine Maschine niemals übernehmen können. Da bin ich also ganz fest überzeugt. Nun, damit ganz in engem Zusammenhang steht das gesellschaftliche Ideal des Affektausdrucks. Sie wissen, Emotionen ist das, was an Gefühlen im Inneren von uns vorgeht. Und Affekt ist der Gefühlsausdruck, also wie wir das nach außen hin präsentieren, wenn ich das sagen darf. Ich habe das selbst, ich glaube, ich Psychiater war noch nicht so richtig begriffen. Darum erlaube ich mir also zu, das anzuführen. Also das heißt, eine Emotion wäre zum Beispiel Trauer. und ein Affekt wäre das Weinen oder das traurige Gesicht dazu. Also das möchte ich nur unterscheiden. Und das heutige Ideal des Affektes, das ist ja sehr maskenhaft geworden. Ich meine, dass wir letztlich hier eine Ähnlichkeit mit der Digitalisierung, mit dem digitalen Bild vornehmen. Also die menschliche Miene und die wir im Computerschirm sozusagen sehen, diese beiden Dinge werden einander immer ähnlicher. Ich glaube, das ist dann tatsächlich nicht mit der notwendigen Differenzierung und tatsächlich nicht mit dem notwendigen Tiefgang möglich. Aber es ist zum gesellschaftlichen Ideal gekommen. Und das führt eben dazu, dass wir uns täuschen lassen, wenn wir ehrlich sind. Dass nämlich hinter dieser Maske der Coolness, hinter dieser digitalisierten Miene sozusagen nach wie vor die menschlichen Grundbedürfnisse warten, nämlich nach Zuwendung, nach Zärtlichkeit, nach Zeit, nach den drei berühmten großen Z. Und in der Kriminalität, Sie wissen, Kriminalität ist Psychologie pur. Hier spielt sich in verdichteter Form all das ab, was sozusagen die menschliche Psychologie ausmacht, Eifersucht, Machtbedürfnisse, Neid, Gier, Gekränktheit, Verletzungen, Traumatisierung, das alles sieht man in großen Verbrechen wieder. Und ein für unsere heutige Zeit besonders typisches und ganz entsetzliches, für mich auch nach wie vor unbegreifbares, ist zum Beispiel das sogenannte School-Shooting. Das heißt, das, was man in den Medien als fälschlicherweise als Schul-Amoklauf bezeichnet, wo als ein junger Bursche, 16, 17 Jahre alt, die Waffe seines Vaters holt, an seine frühere Schule fährt und 15, 16 Leute zu Tode bringt und sich selbst erschießt. Und hier hat man herausgefunden, das sind keine psychisch Kranken oder Behinderten, das sind keine Süchtigen, das sind nicht Kinder aus sozial schlechten Verhältnissen, sondern sie kommen im Gegenteil signifikant häufiger aus guten Familien heraus, aus vorbildlichen Familien. Und das Einzige, was man bei ihnen gefunden hat durchgehend, es gibt weltweit ca. 250 Fälle, bei allen war natürlich vorhanden die Griffnähe zur Waffe. Darum auch durchaus sinnvoll, dass die Diskussion über Waffenverbote. Aber es waren alles gekränkte Menschen und ihre Gekränktheit hat man nach außen hin nicht gekannt. Was heißt das übersetzt? Mit anderen Worten, an die Schule sind sie deswegen gefahren, weil die Schule in diesem Lebensalter zwangsläufig der Ort der meisten Kränkungen ist. Man hat keine Freundin wie die anderen Kollegen, man wird vielleicht nicht zur Geburtstagsparty eingeladen, lauter Kleinigkeiten. Aber aus dem heraus entwickelt sich ein furchtbarer innerer Prozess, ein Zermürbungsprozess, der letztlich auf Rache sinnt. Und das bleibt, jetzt komme ich wieder zurück zum Ausgangsgedanken, hinter dieser Maske der Coolness verborgen. Wie gehen wir mit diesem riesigen Aggressionsstau in Hinkunft um, der sich in unserer Gesellschaft angebahnt hat? Ich habe schon gesagt, früher hat man die Aggressionen, die ja letztlich unsere Vitalkraft sind und die in jedem Menschen fließen, wie der Wildbach draußen, nämlich wild und unkontrolliert, aber sie müssen irgendwie umgesetzt werden in positive Energie. Wie kommen wir damit zurecht in einer Zeit, in der wir eben sehr viel sitzen, vor dem Computer nur sind, in der wir also letztlich wenig natürlichen Aggressionsabbau, wenig Bewegung und so weiter haben, mit dem Bewegungsdrang, mit dem hohen Maß an Aggressivität. Das scheint mir eine ganz wichtige Frage zu sein. Und schon längere Zeit, nicht erst seit Kitzbühel, habe ich immer darauf hingewiesen, dass in der Kriminologie, die Psychologie pur ist, letztlich ein ganz starker Trend festzustellen ist hin zu immer motivationsärmeren Delikten. Das heißt, wegen immer kleinerer Kleinigkeiten kommt es zu immer übermaximaleren Reaktionen. Bis hin zum völlig motivlosen Delikt, das wieder damit zu tun hat, ich möchte einfach einmal wissen, wie das ist, wenn man Menschen absticht. Wie man einmal eine junge Frau, die drei Menschen von hinten niedergestochen hat, zwei tödlich, letztlich gesagt hat. Ich möchte es einfach wissen, sozusagen diesen Gefühlszustand kennenlernen. Aber es geht natürlich hier noch um viel mehr. Es geht in vielen Fällen einfach um die vorher schon genannte Angst. Mich mag man nicht, es ist ungerecht. Angst vor nicht geliebt ausgeübt werden, menschliche Urangst letztlich. Das ist, glaube ich, ein großes Problem. Und hier wird man sich schon Überlegungen anstellen müssen. Können wir vielleicht nicht Aggressionen in positive Dinge umwandeln, in wirtschaftlichen Wettbewerb, in kulturelle Leistungen, in Sport? Schließlich nenne ich noch die Sucht. Ich war ja mal Suchttherapeut oder vielleicht bin ich es immer noch. Und letztlich muss man ja doch Folgendes sagen. Also die Suchtmittel sind im Laufe der Zeit immer mehr geworden. Man setzt mit Drogen heute mehr Geld um als mit Erdöl. Und man gibt für Heroin und Kokain und Alkohol mehr Geld aus als für die Ernährung der Menschheit. Und offensichtlich sind auch in unserem Zeitgeist die Bedürfnisse, solche Substanzen zu nehmen, extrem gewachsen. Sonst gäbe es ja nicht diesen riesigen Markt. Und die Menschen nehmen heute halt Drogen zu allem und jedem. Sie wollen damit ihre Stimmung regulieren. Sie wollen sich Ruhe verschaffen, Entspannung. Sie wollen besser schlafen können. Sie wollen mit ihren Depressionen fertig werden. Sie wollen, dass ihnen die Kränkungen und Probleme am Buckel runterrutschen können. Sie wollen letztlich ihre Leistung steigern. Und tatsächlich liefert der Markt immer mehr und immer spezifischere Substanzen. Was aber dazu führt, dass immer mehr Menschen damit auch Probleme bekommen und süchtig und abhängig werden. Und ich fürchte, dass unser Zeitgeist in Hinkunft nicht von einer Gesellschaft geprägt sein wird, die trotz der vielen Drogen funktioniert, sondern nur noch wegen. Und das ist ein entsetzlicher Gedanke. Wenn wir uns ganz der chemischen Steuerung unterwerfen, wenn wir nicht mehr ganz fröhlich oder ganz ekstatisch sein können ohne ein Suchtmittel, wenn wir uns nicht mehr entspannen können, keinen tiefen Schlaf mehr finden, nicht mehr so kränkbar sind, ohne dass wir dazu einen chemischen Regulator brauchen.
Fokus. Wissen auf Höhe der Zeit. Thank you.
Gast im heutigen Fokus ist Professor Dr. Reinhard Haller. Er spricht zum Thema Zeitgeiststörungen. Von denen gibt es viele. Der Bogen reicht vom alltäglichen Stress, der Modeerscheinung Burnout bis zur Depression und zum Narzissmus, dem Dr. Haller gleich ein ganzes Buch gewidmet hat.
Narzissmus ist von vornherein nichts Schlechtes. Das möchte ich gleich vorausschicken. Wir sagen immer, mein Partner ist ein wahnsinniger Narzisst und mein Chef. Und die halben Menschen sind heute Narzissten. Das, denke ich mir, wäre nicht wirklich das Problem. Denn was ist Narzissmus überhaupt? Narzissmus ist ein sehr starkes Selbstbewusstsein, gepaart mit großer Durchsetzungsfähigkeit, mit Begeisterungsfähigkeit, aber auch mit ein paar negativen Eigenschaften, wie zum Beispiel Empfindlichkeit oder Entwertung der anderen Menschen. Und das war ursprünglich eine Sünde. Sogar, glaube ich, die Ursünde, also noch vor der Eva, die den Apfel genommen hat, war der Luzifer, der Gott gleich sein wollte, also sich in eine narzisstische Position als Herr über Leben und Tod hineinbegeben, wie es auch die narzisstischen Sexualmörder sich anmaßen. Und dann war er über Jahrhunderte hinweg nur dem Mächtigen, den Reichen, den Schönen vorbehalten, die ihn ja auch entsprechend ausgenützt haben. Später ist Narzissmus zu einer psychischen Störung erklärt worden. Im 20. Jahrhundert hat man gesagt, das ist etwas Krankhaftes. Sigmund Freud vor allem hat diese These vertreten. Gegen Ende des letzten Jahrhunderts hat man das dann in Frage gestellt. Und ich glaube, mit der Digitalisierung, mit der digitalen Revolution ist diese ehemalige Sünde und diese frühere Krankheit zu einem gesellschaftlichen Ideal geworden. Nämlich die Menschen wollten jetzt plötzlich narzisstisch sein. Und wie man die Bibel der Psychiatrie, auch das gibt es, neu verfasst hat in den Jahren 2014, 2015, da hat man eine unglaubliche Inflation von Diagnosen eingeführt. Also alles und jedes war schon psychische Störung. Wenn Sie jetzt noch husten während meines Vortrages, dann haben Sie schon einen diagnostischen Stempel. Und wenn Sie nach dem Weggang Ihres geliebten Freundes oder Ihrer geliebten Freundin länger als 2 Wochen Liebeskummer haben, haben Sie auch schon psychische Störung und so weiter und so fort. Ausgerechnet Narzissmus wollte man nicht aufnehmen. Und zwar mit welcher Begründung? Man hat gesagt, das ist heute so normal geworden, dass es nicht einmal nach unserem inflationären Begriff noch irgendwas mit Störung zu tun hat. Übrigens hat dann die Süddeutsche Zeitung hier eine großartige Headline dazu geschrieben: ultimative Kränkung für Narzissten, Doppelpunkt, es gibt sie gar nicht. Die Menschen wollen narzisstisch sein. Und wenn es diese Demokratisierung gibt, wenn sie sich durchsetzen wollen, wenn sie Selbstvertrauen wollen, das ist nichts Schlechtes. Das Problem ist, dass es zu viel des Guten geworden ist. Wenn ich nur mehr an mich selbst denke, ich am allerichesten. Meine Bedürfnisse sind wichtig, meine Urteile sind die einzig richtigen. Was ich denke, ist ganz genial. Es geht immer nur um die eigene Person, um die Ego-AG, dann wird es natürlich gesellschaftlich kalt. Das ist gar nicht anders möglich. Es kommt zu einer emotionalen Entwertung ersten Ranges und letztlich zur Vereinsamung. Mit einem narzisstischen Menschen will auf Dauer niemand etwas zu tun haben. Am Anfang fasziniert er uns, wir schließen uns ihm an, wir lassen uns von ihm manipulieren. Aber wenn er dann beginnt, sich selbst wichtig zu machen auf unsere Kosten, also die Menschen, die anderen entwertet, wie das heute im Internet in ganz großem Stil geschieht, dann wird es natürlich dazu kommen, dass er auch nicht mehr teamfähig ist und dass er letztlich allein zurückbleibt und in einer weiteren Störung der heutigen Zeit endet, nämlich in der völligen Vereinsamung. Und mich fragt man oft, also die Politiker sind doch auch wahnsinnige Narzissten, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Weil, also so pauschal gesagt, und zwar aus dem einfachen Grund, ein Narzisst ist extrem kränkbar. Alles und jedes sozusagen verletzt ihn zutiefst. Sie denken jetzt ja nicht an den amerikanischen Präsidenten, hoffe ich. wenn einer also nicht hören will, was er alles falsch macht rund um die Uhr, dann wird er sich nicht die Position eines normalerweise Politikers aussuchen. Aber, und das erlebe ich als das Bedenkliche, auch in unserem heutigen Zeitgeist, dass wir doch weltweit jetzt das Phänomen beobachten, dass ausgesprochene Narzissten, oder ich will keine Ferndiagnosen stellen, das darf man ja nicht, aber Leute, die den Narzissmus zelebrieren, gewählt werden. Also das scheint den Leuten offensichtlich wahnsinnig zu taugen, wenn die Herren, ich sage jetzt halt einmal ein paar Namen der üblichen Verdächtigen, Trump, eingeschränkt auch Putin, der türkische Staatschef, der philippinische, das sind alles Leute, die sich sehr narzisstisch gebärden. Der brasilianische übrigens in neuerer Zeit. Und dass man die wählt, das ist für mich das wirklich Erschreckende. Dass offensichtlich vielen Menschen das wahnsinnig taugt. Ich kann es tiefenpsychologisch verstehen. Der hält sich nicht an Recht und Ordnung, der setzt sich über alles hinweg, der bestimmt seine eigene Wirklichkeit und seine eigenen Gesetze. So einer möchte ich auch sein. Dann werde ich ihn vielleicht wählen. Und das ist für mich viel erschreckender als diese Gestalten an sich. Ich frage Sie Folgendes. Das ist doch etwas Unbegreifbares, dass in unserer heutigen Zeit die Depressionskrankheiten zunehmen. Dass die Weltgesundheitsorganisation sagt, bis im Jahr 2050 werden sie die wichtigste Krankheit überhaupt sein. Wichtiger als Infektionen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs. Es wird die Krankheit unserer Zeit sein. Wir leben doch in einer Welt, die jetzt nicht mehr so viel Anlass gäbe, bei uns zumindest, um deprimiert und melancholisch zu sein. Ein Vergnügen jagt das nächste. Wir haben 1000 Fernsehsender zu Hause. Wir verhungern nicht mehr. Wir sterben nicht mehr im Kindsbett. Wir fliegen durch die Lüfte. Wir haben Licht, wo wir wollen, Wärme. Es gibt keine Verelendung mehr und Ähnliches. Und die Menschen werden immer depressiver. Das kann man ja nicht begreifen. Oder überlegen Sie einmal das Thema Sicherheit und Angst. Wir leben doch in einer sicheren Welt. Es ist alles und jedes abgesichert. Ich unterstelle Ihnen allen, dass Sie überversichert sind, wenn Sie das einmal mit einem unabhängigen Versicherungsagenten sozusagen kritisch durchbesprechen würden. Unsere Arbeitsplätze sind gesichert, das soziale Netz ist sicher, im Straßenverkehr haben wir eine relativ sichere Ordnung. Vor vielen Jahren ist einmal ein Bär am Rand unseres Landes vorbei und da hat man erst eine Ruhe gegeben, als man den abgeknallt hat. Das heißt also, dieses Bedürfnis nach Sicherheit, das ist ein ganz enormes, es wird auch erfüllt und die Krankheit der Unsicherheit nimmt zu. Angststörungen, wo Menschen aus heiterem Himmel sagen, ich weiß nicht, wovor ich Angst habe, aber ich habe eine wahnsinnige Angst. Oder Panikattacken, dass jemand auf der Autobahn fährt und plötzlich das Gefühl der Vernichtung hat, er muss anhalten und Alarmanlage einschalten und stürzt sich hinaus. Das nimmt alles zu, das ist unerklärlich. Ich meine, das ist eine Art Gegenregulation. Und auch bei den Suchterkrankungen, die ja Abhängigkeiten sind, können wir doch folgendes Paradoxon beobachten, dass wir immer sagen, Gesundheit ist unser höchstes Gut und Freiheit unser zweithöchstes. Aber wir tun alles, damit wir unfrei sind, indem wir uns immer mehr Hilfsmittel zulegen, indem wir uns in das vorher schon zitierte große Netz hineinwerfen, indem wir letztlich immer mehr abhängig und kontrolliert werden, immer dabei ausblendend, dass wir abhängig und letztlich gefangene Menschen geworden sind. Auch das ist eine Art Gegenregulation. Das ist ein philosophisches Problem, ich kann es nicht erklären, aber die vielen, vielen anderen Modelle, die man uns liefert, warum Depressionen, Ängste, Süchte zunehmen, sind meines Erachtens nicht wirklich befriedigend. Zum Teil kann der Zeitgeist Ursache von psychischen Störungen sein, zum Teil ist er auch deren Folge. Nehmen Sie das Beispiel Hochsensibilität, also wenn in unserem Zeitgeist letztlich dieser große Stress und diese große Beanspruchung rund um die Uhr festgehalten ist, führt das natürlich dazu, dass die Menschen nervöser werden. Das ist gar nicht anders möglich. Und mit erhöhter Nervosität ist verbunden natürlich auch vermehrte Nervosität, vermehrte Dünnhäutigkeit. Und so sagt eine amerikanische Untersuchung, dass etwa 19% der jungen Männer an Hypersensibilität leiden. Und das ist gar nicht so einfach. Das ist auf der einen Seite natürlich sehr positiv, weil sicher unser neuer Literaturnobelpreisträger Peter Handke, der muss natürlich hochgradig sensibel sein. Aber wenn man dann hypersensibel ist, dann wird das schwierig, wenn jeder Regentropfen wie ein Peitschenhieb und jede Berührung wie ein Faustschlag empfunden wird, dann ist das mit einem zufriedenen, mit einem ausgeglichenen Leben natürlich relativ schwer vereinbar. Und diese Form der Hochsensibilität, also nicht die künstlerisch-kreative, die nimmt in der heutigen Zeit zu. Ich meine ja auch jetzt nicht nur, weil ich selbst zu diesem Thema sehr viel auch publiziert habe, dass in unserer Zeit die Kränkbarkeit als Nebenwirkung des Zeitgeistes zunimmt, nämlich, dass man über seine Probleme nicht mehr spricht, dass es einem peinlich ist, irgendwelche Bagatellen anzuführen. Da werde ich ja verlacht, wenn ich darüber sage, dass mich so etwas wahnsinnig gekränkt hat. Es gibt nicht einmal eine wissenschaftliche Definition, geschweige denn eine Diagnose für das Bild der Kränkbarkeit. Aber in der praktischen Arbeit mit Patienten und in unserem Leben spielt das eine enorm wichtige Rolle. Eine weitere Zeitgeiststörung ist das, was man unter Burnout versteht. Sie sehen, ich drücke mich vorsichtig aus, weil Burnout ist ein faszinierender und gleichzeitig ein schwieriger Begriff. Auf der einen Seite muss man ihn nicht übersetzen. Es ist damit alles gesagt, was es zu sagen gibt. Nur was einmal gebrannt hat, kann auch ausbrennen. Das heißt also mit anderen Worten, nur die Hochengagierten, nur die Begeisterten, nur die Hilfsbereiten, nur die, die nicht Nein sagen können, die überall dabei sind, können überhaupt ausbrennen. Auf der anderen Seite hat Burnout natürlich den Vorteil, dass es ein englischer Ausdruck ist und ich bin natürlich viel lieber ausgeburnt als nur melancholisch, freudlos, depressiv. Das, glaube ich, liegt auch auf der Hand. Aber es ist auf jeden Fall etwas, was zum Ausdruck bringt, wie sich viele Menschen heute fühlen. Und obwohl vieles heute als Burnout bezeichnet wird, was gar nichts damit zu tun hat, muss man doch sagen, es gibt sie, die echte psychische Übermüdung, die echte seelische Erschöpfung. Wie der Körper halt auch übermüdet und erschöpft sein kann, kann das die Psyche und das ist Burnout. Und das nimmt in der heutigen Zeit, glaube ich, unabhängig von allen diesen Überlegungen, denke ich mir, ganz eindeutig zu. Nun meine ich, dass das nicht nur wegen der üblichen Verdächtigen, wegen des Stresses, wegen der Überschleunigung, wegen der Vielfachbelastung der Fall ist, sondern ich meine, es hat auch damit zu tun, dass der Mensch nicht das bekommt, was er so sehnsüchtig will, nämlich Lob, Anerkennung, Wertschätzung. Wir können davon ausgehen, dass psychologisch gesehen jeder Mensch wertgeschätzt werden will. Dahinter steht einfach dieses Bedürfnis, ich will geliebt sein, letztlich. Und die Angst vor Liebesentzug, die Angst, nicht genügend emotionale Muttermilch zu bekommen, die begleitet uns von der Wiege bis zum Bahre. Und wenn ich letztlich beispielsweise am Arbeitsplatz überhaupt nie ein Lob bekomme, nie eine echte Anerkennung erfahre, dann werde ich natürlich in Stress geraten, weil ich bin dann ja furchtbar frustriert und muss mich diesem Bedürfnis folgen, natürlich noch mehr anstrengen. Und wieder bekomme ich nichts. Und wieder bin ich noch frustrierter. Und wenn das halt einige Zeit so dahin geht, dann denke ich mir schon, dass fehlende Anerkennung, fehlende Zuwendung, fehlende Wertschätzung eine der Hauptursachen des Burnout werden kann. Da kommt eines Tages also der Mann, so Mitte 50, und hat wirklich die typischen Burnout-Symptome und die Burnout-Bedingungen berichtet. Er hat nicht mehr schlafen können, er war nervös, reizbar, hat wegen Kleinigkeiten die Nerven verloren, Tränen sind ihm eingeschossen. Nachher hat er sich gleich wieder furchtbar geschämt, das Gefühl gehabt, ich schaffe das nicht, was früher von selbst von der Hand gegangen ist, war jetzt wie gegen einen großen Widerstand. Schon am Morgen, wenn er erwacht ist, lag der Tag wie eine nicht bewältigbare Last vor ihm. und hat dann eben erzählt, wie er vielfach engagiert war, auch weit über die Dienstzeit hinaus, auch in seiner Freizeit, immer sich nicht entziehen können. Man hat immer gesagt, du kannst es und dich brauchen wir und auf dich kommt es an. Und das endet ja alles mit einem Seufzer. Die haben mich krank gelobt. Wie er also gegangen ist, da habe ich ihn gefragt, ja, was nehmen Sie jetzt mit, was haben Sie profitiert von der Psychotherapie? Und dann sagt er, dass man mich nicht zu Tode loben wird. Verstehen Sie, Sie haben mich vorher krank gelobt und jetzt ist er zur Erkenntnis gekommen, wenn das so weitergeht, dann könnte ich sogar daran sterben. Und das, denke ich mir, ist ein Hinweis darauf, dass das Burnout als Zeitgeiststörung sehr viel damit zu tun hat, dass wir den anderen Menschen wenig Anerkennung, wenig Lob geben, dass uns ein Stein aus der Krone fällt, wenn wir einem anderen wirklich einmal von Herzen mitteilen, dass er das gut gemacht hat und dass wir froh sind, dass er hier sind. Und diese vielen, vielen scheinbaren Kleinigkeiten, die aber sehr viel bewirken können.
Welche Lösungsansätze hat der Kenner der menschlichen Abgründe und Schwächen nun für uns parat?
Es geht darum, dass wir auch unabhängig von allem technischen Fortschritt und unabhängig von diesen wirklich erfreulichen Entwicklungen immer die Urbedürfnisse des Menschen beachten, bewahren und befriedigen. Und das sind, man kann es auf Deutsch auf den Punkt bringen, die berühmten drei großen Z. Der Mensch braucht Zuwendung und zwar nicht nur von einem Smiley und einer Maschine, sondern menschliche Zuwendung, die die Individualität, den Tiefgang und die Gesamthaftigkeit der Empathie sozusagen umfasst. Wir brauchen Zeit, wovon wir immer weniger haben. Und Kinder brauchen Zeit, nicht irgendwelche materiellen Dinge, die ihnen über unser schlechtes Gewissen, weil wir ja beruflich so engagiert sind, hinwegfallen, sondern sie brauchen unsere Anwesenheit. Das gibt Nähe, das gibt Sicherheit. Und sie brauchen Zärtlichkeit, das heißt Emotionalität, emotionale Muttermilch. Und diese drei Grundpfeiler dürfen, denke ich mir, niemals dem Zeitgeist anheimfallen. Des Weiteren wäre es wichtig, dass wir immer an die Würde des Menschen denken. Sie wissen, das ist letztlich etwas, was in jeder schönen Rede enthalten ist. Auch in jeder Psychotherapie spielt es, glaube ich, eine große Rolle. Es ist im Grundgesetz verankert. Aber tatsächlich ist ein Buch zum Bestseller geworden, das den Titel getragen hat, Würde ist ein Konjunktiv, also etwas, was sein sollte, aber was es also letztlich nicht gibt, mit diesem Wortspiel zum Ausdruck gebracht. Aber die Würde des Menschen, das in jedem innewohnende Bewusstsein, ich bin einzigartig, ich bin unzerstörbar, das, glaube ich, sollte man immer beachten. Ich meine, dass wir auch wieder eine Hinwendung zum Psychischen brauchen. Die letzten Jahrzehnte waren gekennzeichnet durch kognitive Abläufe, durch eine wunderbare Technisierung und durch einen Aufbau eines technischen Verständnisses, wovon ich als Alter sozusagen nur träumen kann, wenn ich sehe, was die Kinder da heute schon selbstverständlich sich zugelegt haben. Trotzdem meine ich, es muss auch die Innenkehr wieder einen gewissen Stellenland bekommen. Das weite Land der Seele muss genauso interessant sein wie das unendlich große Netz mit all seinen Vielfältigkeiten. Und ich frage Sie vielleicht auch an dieser Stelle, was glauben Sie, warum seit 20 Jahren so viele Menschen auf den Jakobsweg gehen? Ich fürchte als bekennender Katholik, das ist nicht, weil jetzt alle christlich und katholisch geworden sind oder dort werden, sondern es ist offensichtlich dieses Wissen, ich muss etwas für meine innere Seite tun und im Wandern, im Gehen, im Ausdauersport, im zielgerichteten, darauf hinarbeiten, im Disziplinierten. Es sind sehr viele psychotherapeutische Funktionen enthalten, das stimmt ja auch. Es verbessert erwiesenermaßen die Stimmung, es ist antidepressiv, es hat einen meditativen Effekt, man führt einen inneren Dialog, es ist Körpertherapie, also es ist auch ein Wandern nach innen. Und das, meine ich, ist auch eine dieser vielen Gegenregulationen, die es gegen die negativen Auswirkungen, die negativen Seiten des Zeitgeistes gibt. Für den Hausgebrauch empfehle ich Ihnen, legen Sie in allem und jedem, was Sie tun, Breaks ein, also Pausen. Jeder von uns hat seine Gewöhnungen, die sind durch die genannten Verführungen heute besonders groß und Abhängigkeiten geworden. Und der beste Schutz, den es dagegen gibt, ist, wenn man Pausen einlegt. Unsere Gesellschaft leidet unter einer Wertschätzungsblockade. Man bringt ein Lob nicht mehr über die Lippen. Man gibt sich, wie ich schon gesagt habe, immer cool und abgebrüht. Wir haben einen entsprechenden Umgang miteinander. Und sehr viele Menschen haben sowohl in der Partnerschaft als auch im Beruf dieses tiefe Bedürfnis, ich möchte nur einmal anerkannt sein. Es sollte nicht übersehen werden, was ich arbeite. Letztlich geht es aber um das, was Stephen Hawking gesagt hat, wir müssen die Empathie retten. Und wenn möglich, natürlich in ihrer reinsten Form, jetzt werde ich doch noch zum Prediger, es geht letztlich, dass wir die Liebe retten. Und so will ich diese Ausführungen über den Zeitgeist mit etwas ganz Altem aus dem Zeitgeist einer ganz anderen Zeit und Generation stammenden schließen, und zwar mit einem Wort vom Meister Eckhart. Er bringt auf jeden Fall das, was heute auch in der Therapie wieder so modern wird, nämlich die Achtsamkeit, die respektvolle Begegnung, die Wertschätzung und die Liebe zusammen, wenn er sagt, die wichtigste Stunde ist immer die Gegenwart. Der bedeutendste Mensch immer der, der dir gerade gegenübersteht, und das notwendigste Werk ist in jeglichem Zeitgeist die Liebe. Vielen Dank.
Das war der heutige Fokus. Ich hoffe, dass Sie das Thema interessiert hat. Ich wünsche Ihnen ein besinnliches und stressfreies Wochenende.